euch schon einmal vorgekommen, dass Pläne, die ihr geschmiedet habt und auf deren Erfüllung ihr hingearbeitet habt, plötzlich und unerwartet gescheitert sind? Ich vermute ja. Denn solche Erfahrungen sind nur zu menschlich, wie auch das bekannte Sprichwort aussagt: Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Heute, am letzten Sonntag vor Weihnachten, ist es in diesem Zusammenhang angebracht, an ein biblisch bezeugtes Beispiel eines solchen Scheiterns zu erinnern. Da war eine junge Frau aus guter Familie, deren Lebensweg vorgezeichnet schien. Sie war verlobt mit einem soliden Handwerker und es war nur eine Frage der Zeit, bis diese Frau alles haben würde, was eine Frau zu biblischen Zeiten sich nur wünschen konnte. Eine Familie, soziale Absicherung, Kinder. Doch es kam anders. Ohne eigenes Verschulden erwartete sie plötzlich ein Kind. Und ihre gesamte Zukunft war damit in Frage gestellt. Normalerweise hätte ihr Verlobter sie verlassen, die gesellschaftliche Ächtung hätte sie getroffen und sie hätte ein Leben in Armut und Elend vor sich gehabt. Nur dem Eingreifen der Engel Gottes war es zu verdanken, dass Maria, von dem natürlich hier die Rede ist, noch ein halbwegs normales Leben führen konnte. Zumindest so normal, wie es als Mutter von Jesus möglich war. Vom liturgischen Predigtplan her steht Maria und das Magnifikat am 4. Advent im Vordergrund. Thema ist die Freude über das Kommen Jesu und die Erwartung der Rettung der Menschen. Eine Freude, die die Tatsache überstrahlt, dass der ganze Lebensplan von Maria verändert wurde. In der zweiten Predigtreihe, in der wir uns mittlerweile befinden, ist allerdings das Augenmerk auf ein anderes biblisch bezeugtes Scheitern gelenkt. Eines, das Paulus erleben musste. Der Predigttext dazu steht im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 1, die Verse 18 bis 22. Gott ist mein Zeuge, dass wir niemals etwas anderes sagen, als wir wirklich meinen. Auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Silvanus, Timotheus und ich euch verkündet haben, war nicht gleichzeitig Ja und Nein. Er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns. Denn alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm. Und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Gott selbst hat unser und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus und uns mit seinem Geist erfüllt. So drückte er uns sein Siegel auf, wir sind sein Eigentum geworden. Das Geschenk des Geistes in unserem Herzen ist Gottes sicheres Pfand für das, was er uns noch schenken will. Unser Predigttext beginnt mit den Worten: Gott ist mein Zeuge, dass wir niemals etwas anderes sagen, als wir wirklich meinen. Das klingt so, als sähe sich der Apostel dem Vorwurf ausgesetzt, er würde Versprechungen machen, die er dann nicht einhalten würde. Was dahinter steckt, beschreibt Paulus in dem Text vor unserem Predigttext. Er hatte geplant, zweimal in Korinth vorbeizukommen und dort der Gemeinde zu dienen. Einmal auf dem Weg nach Mazedonien und dann auf dem Rückweg nach Judäa, wo er geplant hatte, auch Leute aus Korinth mitzunehmen. Warum aus diesen geplanten Besuchen dann nichts wurde, beschreibt er im Anschluss an unseren Predigttext. In der Gemeinde gab es Streit. Und einzelne Gemeindeglieder verhielten sich nicht so, dass das akzeptabel gewesen wäre. Wäre Paulus nach Korinth gereist, hätte er diese Sünden ansprechen müssen und er wäre mitten hineingeraten in den Streit, der in der Gemeinde entbrannt war. Sein Ziel, sich von der Gemeinde ermutigen und stärken zu lassen, wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Also hat er sich entschlossen, nicht persönlich nach Korinth zu reisen, sondern stattdessen einen Brief zu schreiben, der nicht überliefert worden ist. Aber in diesem Brief hat er die Probleme angesprochen und die Gemeinde aufgefordert, sich die Sünden anzunehmen und aus der Mitte wegzuschaffen. Dieser Brief hat dann wohl die gewünschte Wirkung entfaltet, denn die Schuldigen wurden bestraft und zurechtgewiesen. Aber zu einer Auseinandersetzung kam es trotzdem, denn dem Apostel wurde wohl vorgeworfen, wortbrüchig geworden zu sein und die Dinge zu versprechen, die er nicht einhält. Der zweite Korintherbrief, den wir jetzt vor uns haben, schrieb er dann, um sich zu rechtfertigen und dafür zu sorgen, dass nun nach Zurechtweisung und Schuld die Vergebung der Schuld im Vordergrund steht. Offensichtlich hat der Vorwurf, dass Paulus nicht das sagen würde, was er wirklich meint, ihn wirklich getroffen. Das sieht man daran, wie deutlich er das hier zurückweist und wie stark er sich im Anschluss an unserem Predigttext auf Gott als Zeugen beruft, dass er wirklich vorgehabt hatte, zu den Korinthern zu reisen. Die Entscheidung, dies nicht zu tun, war ihm durchaus schwer gefallen. Tatsächlich steckt hinter dem Vorwurf ein Angriff auf die Lehre, die Paulus vertritt. Der Streit in der Gemeinde ging ja um Fragen wie Freiheit vor dem Gesetz, Einhaltung von Geboten und das korrekte Verhalten vor Gott. Dazu hatte Paulus eine klare Meinung und seine Autorität wog schwer. Indem man ihm vorwurf, nicht das zu sagen, was er wirklich meinte, implizierten seine Gegner, dass seine Lehre unehrlich und damit falsch wäre. Und das ist auch der Grund, warum der Apostel diesen Vorwurf so deutlich zurückweist. Danach betont er in unserem Predigttext auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Silvanus, Timotheus und ich euch verkündet haben, war nicht gleichzeitig Ja und Nein. Er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns. Paulus geht es also um Klarheit, um Eindeutigkeit, um Ehrlichkeit in der Verkündigung von Jesus. Er hat diese Klarheit immer versucht auszudrücken und er begründet das damit, dass Gott selbst ein klares Ja gefunden hat. Tatsächlich betont er hier einen Kern dessen, was das Weihnachtsgeschehen für uns bedeutet. Vor der Geburt von Jesus war die Verkündigung Gottes immer ein Wenn-Dann. Immer ein Gott wird bei euch sein, wenn ihr seine Gebote haltet. Die Zusage Gottes, das Volk Israel zu schützen, ihm zu helfen und zu retten, war immer gebunden an die Bedingung, dass sie die Gebote halten müssen. Diese Bedingung ist auch sehr, sehr tief in unserem Denken und in unseren Vorstellungen verankert. So sehr, dass sie im Christentum über viele Jahrhunderte und auch heute noch eine sehr wichtige und zentrale Rolle spielt. Es gibt nichts umsonst, denken wir. Und auch die Liebe Gottes und die Zuwendung Jesu muss erkauft werden durch Glauben, durch Wohlwollen, Wohlverhalten, durch die Befolgung von Geboten. Ein solches Denken, das ganz tief in uns drin ist, sagt eigentlich nichts anderes, als dass Gottes Liebe zu uns nicht bedingungslos ist. Es ist ein Ja und ein Nein gleichzeitig. Doch dagegen wendet sich der Apostel mit ganz großer Klarheit. Jesus kam auf diese Welt als hilfloses Baby, geboren in arme Verhältnisse, nicht als machtvoller König, der die Einhaltung der Gesetze erzwingt. Seine Mission war nicht der Krieg oder die Gewalt mit Waffen, sondern Worte. Worte, die unser Innerstes aufdecken und uns in eine Selbsterkenntnis treiben, die uns vor uns selbst erschrecken lassen. Man denke nur an die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, in der Jesus mit wenigen Worten das Leben dieser Frau auf den Kopf stellt. Oder an Zachäus, den Jesus dazu bringt, sein Leben vollständig zu verändern. Oder an die wenigen Pharisäer, die er mit seiner Lehre überzeugen konnte und die seine Worte annehmen konnten. Und immer waren es Worte, Worte des Lebens, die diese Änderung herbeiführten. Mit seinem Tod hat Jesus das Gesetz erfüllt, die Strafe für uns gezahlt und uns reingewaschen von dem Schmutz, mit dem wir uns selbst bedeckt haben. Im Alten Testament gab es diese Opfer auch, aber sie galten rückwirkend für die Sünden, die die Menschen bis dahin aufgehäuft hatten. Und wenn das Opfer dann vorbei war und die Sünden reingewaschen, dann tickte die Uhr von vorne. Und es waren immer wieder neue Opfer notwendig. Es war immer wieder notwendig, dass man neu umkehrte. Nach Jesus ist kein weiteres Opfer mehr notwendig. Sein Opfer gilt für immer. Auch dann, wenn wir trotz Umkehr wieder neu sündigen. Auch für unsere neuen Sünden gilt das Opfer Jesu. Jesus ist in seiner Person Gottes Ja zu uns. Seine Liebe ist ohne Bedingung. Das alttestamentliche, wenn ihr seine Gebote haltet, gilt nicht mehr. Die Zuwendung ist reines Ja, kein Nein. Und dieses Ja versucht Paulus in seinem Leben und in seinem Handeln zu spiegeln. Seine Verkündigung, unterstützt von Silvanus und Timotheus, beinhaltet dieses neue, für uns so schwer verständliche Testament. Und weil Gott in Jesus so eindeutig Ja zu uns gesagt hat, versucht Paulus ebenfalls immer ein klares Ja in seinem Reden und Handeln zu finden. Das will er in unserem Predigttext ausdrücken. Aber wir wissen alle, dass wir zwar nach dem Vorbild, das Gott uns gegeben hat, streben können, aber dass wir als Menschen immer wieder vor Hindernisse gestellt werden. In Vers 20 schreibt Paulus: Denn alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm. Und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Amen bedeutet, so sei es. Es ist unsere Bestätigung, dass wir Gottes Tat annehmen und gutheißen. Paulus hat dieses Amen aus vollem Herzen gesprochen und es hat seinen Lebensweg von Grund auf verändert. Durch dieses Amen ist er zum Apostel geworden und durch dieses Amen hat er die Gemeinde in Korinth gegründet. Wegen diesem Amen tat er sein Möglichstes, nur das zu sagen, was er wirklich meinte. Doch die Umstände zwangen ihn dazu, von seiner Zusage nach Korinth zu kommen, abzurücken. Er wusste, dass ihn in Korinth eine scharfe Auseinandersetzung erwartete. Sich mit der jüdischen Obrigkeit, den Griechen oder den Römern auseinanderzusetzen, hat Paulus niemals gescheut. Er war durchaus ein kämpferischer Mann, der seine Meinung zu vertreten wusste. Aber bei den Korinthern war das etwas anderes. Die Korinther waren seine Gemeinde. Die Menschen dort waren ihm ans Herz gewachsen. Sie waren geliebte Mitchristen. Die zu erwartende Auseinandersetzung drohte, diese guten Beziehungen zu zerstören und damit auch die Grundlage, auf der Paulus seinen Kraft und seinen Eifer für die Mission bezogen hat. Paulus musste wählen. Sollte er seine Zusagen einhalten, auch um den Preis Beziehungen zu zerstören, oder sollte er sich zurücknehmen und einen Weg finden, der die besten Chancen beinhaltet, die Beziehungen zumindest im Grunde aufrechtzuerhalten, selbst wenn er dadurch in ein schlechtes Licht geriet und wankelmütig erschien. Er wählte den schwereren Weg und über seine Briefe hat er dennoch genug Einfluss ausüben zu können, um die Schwierigkeit in Korinth auszuräumen. Auch wir erleben regelmäßig Schwierigkeiten, Situationen, die uns dazu zwingen, von dem, was wir zugesagt haben, wieder abzurücken. Das ist Teil des menschlichen Lebens. Das ist Teil der Welt, in der wir leben. Die entscheidende Frage ist, Welches Motiv steckt hinter dieser Zurücknahme einer Zusage? Ist dieses Motiv eigennützig oder ist dieses Motiv mit Blick auf die Menschen? Schauen wir uns mal ein paar ganz allgemeine Beispiele an. Da ist ein Mann, der einen Beruf hat, in dem man es mit Kunden zu tun hat. Ein Verkäufer oder ein Busfahrer oder ein Bahnschaffner. In Fortbildungen und Gesprächen mit dem Chef wird diesem Mann gesagt, wie wichtig es ist für das Unternehmen, dass er die Kunden freundlich behandelt. Denn der Kunde ist König, denn er trägt sein Geld zu diesem Unternehmen und hält es dadurch am Leben. Also verspricht der Mann in seiner Arbeit, freundlich zu den Kunden zu sein. Und dann kommt es anders. Er hat schlechte Laune, aus welchen Gründen auch immer. Er ist müde wegen des langen Arbeitstages. Er ist genervt von seinen Kunden, weil die immer wieder und immer wieder die gleichen Fragen stellen. Und schon sind alle Versprechungen vergessen und er ist unfreundlich zu seinen Kunden. Oder nehmen wir Werbung. Zum Beispiel ein Produkt wie Joghurt oder ein Fertiggericht. Auf der Packung prangt ein großes Bild, das einem den Mund wässrig macht. Und alles ist in grüner Farbe in blühenden Landschaften gemalt, das den Eindruck erweckt, als wäre dieses Produkt frisch geerntet und direkt aus der Natur. Sollte man in die Verlegenheit kommen, im Fernsehen oder im Radio eine Werbung dazu zu hören, dann sind die Leute dort begeistert und überwältigt von diesem Produkt. Die Macher der Aufmachung und der Werbung versprechen also ein naturnahes, gut schmeckendes Produkt, das man mit reinem Gewissen genießen kann. Aber wenn man dann näher hinschaut, zum Beispiel in den Nährwertangaben oder so, die verschämt in mikroskopischer Schrift irgendwo am Rande stehen, dann erkennt man, dass dieses Produkt ganz und gar nicht naturnah ist. Es ist zu viel Zucker drin oder zu viel Salz und enthält kaum natürliche Bestandteile. Oder nehmen wir einen begabten und mitreißenden Prediger, der die Leute von Gottes Gnade und Gottes Macht erzählt. Also ich bin's nicht. Und die Menschen Gesundheit und Ende aller ihrer Leiden verspricht, wenn sie sich nur an diesen Gott halten. Seine Gottesdienste sind vollgepackt mit Menschen, die den Predigern bewundern und ihm treu folgen. Und tatsächlich gibt es dann auch Menschen, die mit ihren Leiden in den Gottesdienst kommen und die geheilt werden. Solche Erfolge lassen die Wellen der Begeisterung hochsteigen und beschert den Prediger noch mehr Gefolgschaft und noch mehr Bewunderung. Doch die Menschen, die ihre Hoffnung auf den Prediger setzen und scheitern, die nicht erlöst werden von ihren Krankheiten oder ihren Leiden, von denen redet irgendwie niemand. Diese werden beiseite geschoben, weil sie nicht ins Bild passen, weil sie die Begeisterung und den Glauben der anderen stören. Solche Beispiele könnte ich lange erzählen. Unehrlichkeit, Halbwahrheiten, Täuschungen bis hin zum bewussten Betrug sind fester Bestandteil in unserem Leben. Und niemand von uns, auch der mit dem besten Willen, kann sich frei machen von dem Zwang, dabei mindestens in gewisser Weise mitzumachen. Gerade im beruflichen Umfeld ist die Wahl der Worte und die Wahl des Verhaltens oft verknüpft mit Dingen, die wir nicht direkt sagen dürfen, die also nicht einfach nur ein Ja oder Nein sind. Das gilt auch für das christliche Umfeld, sowohl in dem Miteinander als auch in unseren Botschaften nach außen. Die Botschaft, die Paulus in unserem Predigtext verkündet, ist Gottes Ja für uns. Ein bedingungsloses, uneingeschränktes Ja ohne jegliches Nein. Doch wie oft klingt diese Botschaft bei uns durch? Wird dieses Ja Gottes nicht eingeschränkt von uns, wenn wir Dinge zusetzen wie du musst glauben, du musst die Gesetze halten oder wenn du das oder das machst, dann wird Gott uns die Gnade entziehen oder Gott wird seine Feinde vernichten? Wenn man genau hinguckt, sind das alles Einschränkungen zu dem bedingungslosen Ja Gottes. und Einschränkungen für die Menschen. Das Ja gilt nicht für alle, sondern nur für wenige. Und es gibt diese Einschränkungen, weil wir Menschen so sind, wie wir sind. Wir können nicht anders, als in diesen Einschränkungen zu denken. Das gilt nicht nur für uns. Das galt auch für die Menschen zur Zeit Jesu, zu biblischen Zeiten. Und es galt auch für diejenigen, die die Bibel aufgeschrieben haben. Und das ist eines der Gründe, denke ich, dass wir so viele Stellen in der Bibel sehen, in denen von solchen Einschränkungen tatsächlich auch die Rede ist. Das bedingungslose Ja Gottes und die vielen Einschränkungen, von denen wir in der Bibel lesen, sind irgendwie widersprüchlich. Sie passen für uns nicht zusammen. Sie sind ein Widerspruch in unserem Glauben und ein Widerspruch, mit dem wir schlicht und ergreifend leben müssen. Wir müssen akzeptieren, dass es diesen Widerspruch gibt. Gott ist unendlich gerecht und unendlich liebend. Und wir kriegen das nicht logisch zusammen. Für uns ist das ein Widerspruch und wir können es nicht verstehen. Und das müssen wir akzeptieren als Teil unseres Glaubens. Und auch in unserem Predigtext wird klar, dass Paulus sich dieses Widerspruchs bewusst ist. In Vers 21 schreibt er: Gott selbst hat unser und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus, und uns hat uns mit seinem Geist erfüllt. An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus. Er ist das Ja Gottes zu uns, ein eindeutiges und klares Ja. Auf ihn als Fundament können wir uns stützen, wenn die Unzulänglichkeiten und Gefahren des Lebens wieder einmal Überhand nehmen wollen. Er ist das Fundament, aber das heißt noch lange nicht, dass das Haus fertig gebaut ist. Auf dem Fundament von Christus können wir bauen, aber wir verbringen unser ganzes Leben damit, mit dem Bau und der Gestaltung dessen, was wir auf diesem Fundament errichten können. Und deswegen erwähnt Paulus hier das Geschenk des Geistes. Dieses Geschenk feiern wir besonders an Pfingsten. Aber auch jetzt, im Kontext von Weihnachten, ist es gut, sich darauf zu besinnen. Weihnachten, das ist das Kind in der Krippe. Das sind die süßen Lieder, die Hoffnung auf Frieden, die Hoffnung auf Harmonie. Die Erwartung von Freude und Geschenken, das ist Weihnachten. Aber die Realität ist Konflikte. Die Realität sind gebrochene Versprechen. Die Realität sind Unglück und Leid. Und gerade in der Zeit von Weihnachten bedeutet das eine schwere Enttäuschung, weil Hoffnungen und Erwartungen genau dann bitter enttäuscht werden. Und deswegen benötigen wir nicht nur ein festes Fundament, auf der alle Hoffnungen und Erwartungen ruhen, sondern wir benötigen auch eine Hilfe auf etwas, was wir zurückgreifen können, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns erhoffen. Und genau das ist der Geist, das Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Der Geist ist der Tröster, der uns in Zeiten des Leids daran erinnert, dass wir in Gottes Reich eine ewige Zukunft ohne Tränen haben werden. Der Geist ist der Berater, der uns anleiten kann, wenn wir wieder mal die Orientierung verloren haben. Und der Geist ist der Ermahner, wenn wir die Grundsätze verlassen, auf der wir eigentlich bauen sollen. Und deswegen schreibt Paulus im letzten Vers unseres Predigttextes: Das Geschenk des Geistes in unserem Herzen ist Gottes sicheres Pfand für das, was er uns noch schenken wird. Das bedeutet, dass das Kommen von Jesus und das Geschenk des Geistes nicht alles war, was Gott uns gegeben hat. Es kommt noch mehr. Paulus führt das hier nicht aus, aber er denkt sicherlich an all das, was er in seinem Leben erfahren hat. In unserem konkreten Kontext dachte er wohl an seine Entscheidung, das Versprechen zu brechen und nicht nach Korinth zu kommen. Diese Entscheidung war ihm nicht leicht gefallen und er wurde dadurch in ein schlechtes Licht getaucht. Doch diese Entscheidung war letztendlich richtig, denn durch den Brief, den er geschrieben hat, konnte der Konflikt gelöst und entschärft werden. Und in seinem zweiten Brief konnte er dann mehr Wert auf Vergebung und Heilung legen. Für uns bedeutet das, dass Weihnachten als Versprechen für Frieden und Versöhnung nur der Startschuss, der Beginn ist für das, was Gott mit uns noch vorhat. An Weihnachten wurde Jesus geboren, als kleines Kind in armen Verhältnissen. Und dennoch ist er das Fundament für ein ganzes Leben, das nach dem Frieden mit Gott strebt. Das schützt uns nicht vor Irrtümern. Das schützt uns nicht vor Dingen, die nicht so sein sollen, wie sie sind oder wie wir sie uns wünschen. Das schützt uns nicht vor Trauer, Verlust oder Leid. Aber es zündet ein Licht an. Ein Licht, das selbst in stärkster Dunkelheit mit Hoffnung leuchten kann. Die Hoffnung auf einen guten Ausgang, weil Gott an unserer Seite steht. Und aus dieser Hoffnung wächst die Kraft und die Freiheit, die wir brauchen, um in dem Auf und Ab unseres Lebens den Fokus und das Ziel nicht zu verlieren, welches ist Jesus Christus. Amen.